Oh, es ist Sonntag und, ach nee, doch, es ist noch Sonntag. Stimmt, ja, für euch nicht, noch Montag, ne?
Für euch ist es wahrscheinlich schon Montag.
Ist
und
so, ja.
Wahrscheinlich habt ihr jetzt den ganzen Sonntag damit verbracht, zu weinen und zu euch beim Herrn zu beschweren, wer das zulassen konnte, dass keine Retterview-Podcast-Folge rein oder rauskam, vielmehr.
Aber wie wir angekündigt haben, kann es ja mal passieren, dass unsere Dienstpläne oder unsere Pläne, die wir allgemein haben, leider nicht übereinstimmen. Und so ist es auch am diesen Sonntag passiert, beziehungsweise so die Woche davor. Wir haben einfach keine Möglichkeit gefunden und ich war 30 Minuten von dir entfernt für fünf
das
Tage.
Das ist das Paradoxe, genau.
Absolut.
Aber wir haben es trotzdem nicht geschafft. Da seht ihr mal, was los ist und was noch so alles passiert ist. Darüber sprechen wir, würde ich sagen, nach
dem Intro.
Intro oder Werbung.
Beides.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Oh, hey. Tat mir wirklich so leid, weil am Montag wäre ich gerne noch vorbeigekommen, aber es ging einfach nicht. Und dann hattest du ja nur Tagschichten.
Ich hatte tatsächlich, ich habe extra gesehen, wann ist der Christian in der Nähe, wann brauche ich eine Ausrede? Und dann habe ich mir da die Tagdienste hingelegt. Nee, Spaß beiseite. Nee, ich hatte tatsächlich zwei Tagdienste.
Ja, manchmal glaube ich dir das
einen Tagdienst. Und einmal Bereitschaft. Und Bereitschaft ist ja quasi Tagdienst aktuell.
Das heißt, du sitzt zu Hause, um das mal, ne, und wirst dann angerufen, wenn du gebraucht wirst. Oder sitzt du trotzdem auf Wache?
Schön wäre es, wenn ich sitzen würde. Also es ist so, dass um 6 Uhr das Telefon klingelt und dich aus dem schönen Schlaf reißt und dir sagt, morgen, du fährst morgen das und das. Jetzt das und das.
Ja.
Wann bist du da? Ja, dann und dann. Ja, okay.
Und dann entsteht dann plötzlich so, ach, da mache ich halt einen Vlog so und fertig. Heute ist mal wieder Zeit für einen Vlog und deswegen mache ich jetzt erstmal ein Bild vom Spiegel von mir, wie ich mit toll geföhnten Haaren schon nein aufstehe.
Ja, das sind die Standard-Vlogs, wobei ich muss sagen, die Vlogs haben ja jetzt, habe ich ein bisschen weniger gemacht, also so viel habe ich da ja auch nicht mehr zu erzählen. Genau. Ansonsten, was hast du denn in Düsseldorf so getrieben?
Ich habe tatsächlich den Leuten auf die Finger geschaut, die uns zahlen, wenn wir uns mal verletzen, nämlich der BGW, also Berufsgenossenschaft für Wohlfahrt und Pflege. Die haben da ihre Sitzungen abgehalten und wir haben da so ein bisschen Livestream gemacht. Ist ja jetzt mittlerweile unser Ding, wir kennen uns ja beide aus damit. Und da dachten wir, die nutzen unsere Expertise mal oder meine Expertise dann aber mal, um das live rauszustreamen. Und das war sehr interessant. Und sie machen alles ehrenamtlich und entscheiden sich
dafür.
Wo
sitzt denn diese BGB?
Das weiß ich nicht. Aber manchmal sind die oben bei uns.
Also, dass die dich von Rostock nach Düsseldorf...
Also nicht nur mich, es ist auch eine Firma dahinter, aber die ist auch aus Mecklenburg. Und die machen das mal immer bei uns in Warnemünde oder in Travemünde oder eben heute mal in Düsseldorf. Und weil die so gute Erfahrungen mit uns gehabt haben, haben die gesagt, dann holen wir euch einfach nach Düsseldorf. Weil es gibt ja in so Medienstädten wie Köln gibt es ja keine Medienfirmen, die man da nehmen kann. Nein.
Nee, da bin ich auch verwundert. Also selbst in Düsseldorf gäbe es ja wahrscheinlich was. Aber ich muss nur sagen, also der Markt ist ja, dass der noch nicht übersättigt ist. Also was es an Werbeagenturen und Firmen, also ich weiß nicht, ob das in MacBomb auch so ist, aber hier, also gefühlt siehst du hier jeden Tag eine neue.
Ich würde mal arrogant sagen, es gibt zwar viele, aber die Qualität muss halt auch stimmen. Ne?
Ja, damit kenne ich mich tatsächlich nicht so aus. Ja. Ich spiele jetzt bei einer bunte Ligamannschaft und da habe ich jetzt tatsächlich der das Ganze organisiert, der ist Geschäftsführer von irgendeiner Werbeagentur. Klingt so ähnlich wie Rewe. Ich komme jetzt gerade nicht drauf.
Weißt du, wie das heißt? Penny.
Rewe oder so? Ich weiß es nicht. Aber kannte ich auch nicht zum Beispiel. Also man kennt es irgendwie nicht so ganz.
Ja, und dann habe ich dir so letztens, wir wollten ja eigentlich gestern aufnehmen, da habe ich gesagt, du, ich kann gerade nicht aufnehmen, weil ich bin gerade in meiner persönlichen DJ-Hölle. Also für mich ging es dann quasi von Düsseldorf nochmal aufs DJ-Pult und ich dachte so, geil.
Also DJ, beziehungsweise Düsseldorf ist ja schon die Hölle, muss man natürlich wissen.
Wenn du das sagst, ich habe Düsseldorf nicht einmal gesehen. Ich war in irgendeinem schönen Vorort, der wirklich angenehm war, irgendwie an so einer International School da angesiedelt, also direkt am Flughafen. Aber Düsseldorf habe ich nicht einmal richtig gesehen, ein bisschen Innenstadt, ne? Ich guck mal so kurz zu meinem Kollegen Max, der hier neben uns sitzt, gelangweilt. Ja, einmal kurz haben wir Düsseldorf gesehen, aber wir waren halt nur mal kurz
herzlich
da.
Willkommen im Leben eines Geschäftsreisenden,
ist so.
Weil das läuft ja eigentlich so, ne? Dass du den ganzen Tag Termine hast und du kriegst von der Stadt eigentlich nichts. Du kannst sagen, du warst in Miami, aber außer dem Hotel hast du nichts gesehen,
wenn das
Hotel auch noch für die Kongresse gemietet wird.
Kannst du ja auch ein Lied von singen, du warst letztens in Berlin, also fast in meiner Nähe und kommst nicht mal hoch kurz an die Küste.
Ich habe auch nichts von Berlin gesehen, außer der nicht schönen Fahrt dorthin. Dann ist mir noch so ein kleiner Fauxpas passiert, weil ich meinen ganzen Geldbeutel vergessen habe, wo ich war und dann mit dem Uber abholen lassen musste und war auf jeden Fall aufregend.
Das ist so geil. Ich hätte gern Uber hier in Rostock, ganz ehrlich. So oft wie ich Sachen vergesse, auch alleine heute schon wieder. Also die Uberfahrer, die werden hier richtig reit durch mich.
Vor allem muss man halt wirklich sagen, also du glaubst nicht, ich genieße das mittlerweile. Ich bin ja auch aus einer kleinen Stadt gewesen, jetzt hier Aachen, wo es, die ist ja vergleichbar so mit Rostock, Aachen. Da gibt es halt auch so viele Angebote nicht. Also und das ist wirklich so cool, was du hier alles in so einer Großstadt hast einfach, ja. Du kannst dir einen Uber bestellen, du kannst aussuchen, ob du es privat oder per Geschäftsreise machen möchtest. Ja. Das kommt fertig dahin. Also es ist einfach, es gibt so viele coole Angebote hier. Ich war jetzt letztens in so einer Cool Zone, so einer Kühlkammer, bist du 3 Minuten auf minus 110 Grad.
Was?
Soll der Shit sein, verbrennst du 700 Kalorien im Laufe des Tages danach, weil der Stoffwechsel so hoch gefahren wird. Oh. Und das ist einfach richtig cool einfach. Richtig, richtig cool.
Ja, okay, man kann auch in die Gefriertruhe springen, aber du gehst halt in so eine Cool Zone.
Ich hab nicht so eine große. So. Aber warum warst du denn jetzt in deiner persönlichen DJ-Hölle,
nachdem du
aus der Hölle Düsseldorf losgefahren bist?
Ja, nee, ich fand Düsseldorf eigentlich ganz nett, aber ich war halt in einem anderen kleinen Ort in Brandenburg auflegen, auf dem Dorf. Gut, da stellt man sich schon drauf ein, dass man jetzt nicht die coole Stadtmucke spielt, sondern eher so, ne, Dorfparty, ich sag nur Klapse in Köln. Daran dachte ich so ein bisschen, aber es war wirklich, die haben sich gar nicht bewegt. Das war so eine Firmenfeier, die waren erstmal ganz nett, Essen hat gut geschmeckt und so weiter. Wir waren alle ganz toll drauf und dachten so, das wird eine tolle Party heute. Und dann fing die echt an, dass der Chef so sagte, nur Schlager und nur deutschen Schlager. Ne? Und dann ging das immer weiter, dass die Leute immer betrunkener wurden, was ja passiert, dass dann dich einer auch so unter den Arm greift, während irgend so ein Show-Act läuft und sagt, hör mal Freundchen, ne, wenn wir jetzt hier gleich fertig sind und so weiter, dann spielst du hier AC/DC, Thunderstruck, haben wir uns gehört, sonst setzt es was. So fing die Hölle an. Ja, und das
da ist der Christian natürlich.
Ja, und dann bleibst du ja professionell und nimmst den Arm so weg. Ich so, ja, kein Problem, Thunderstruck, gute Idee, das machen wir doch. Dann waren die Leute da total am Abhotten bei AC/DC, bei Hast du nicht gesehen, I was made for loving you und wie sie alles. Da kam der Chef wieder an und sagt so, also das, was der DJ spielt, das geht gar nicht. Hier wird Schlager gespielt. Ja, obwohl die Tanzfläche voll war. Das heißt, du wechselst wieder zu Andrea Berg und so weiter. Die Tanzfläche wird leer. Und so ging das den ganzen Abend, bis dann irgendwann die Jugend auf die Bühne gekommen ist und dann auch anfing, spiel mal dies und das. Ich so, du, ich darf es nicht. Ich darf nur deutschen Schlager spielen, sonst geht nicht. Wenn du jetzt hier nicht, ich bin der Sohn und so weiter, das veranstaltet, bla bla bla. Und wenn du jetzt hier nicht sofort, dann rumm ich die runter. Ich so, du, geht nicht, wirklich. Ich verstehe dich, ich würde es auch super gern spielen, aber es geht einfach nicht. Ich knall hier und so weiter. Also es ging weiter in Drohungen. Dann habe ich nachher nur gesagt, du, dann musst du mich vom DJ-Pult hier runterholen und selbst die Musik spielen. Dann, ich hol dich hier runter. Und dann holte er schon aus und Gott sei Dank habe ich einen Kumpel mitgehabt, der ihn dann doch davon abgehalten hat. Und so zog sich das den ganzen Abend hin bis 3 Uhr morgens. Und
also Sammy Splint ist ja hier wieder in die merkwürdigsten Sachen verwickelt.
Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe schon einiges erlebt, auch so mit Gästen, die mal ein bisschen ruppiger werden, die mal ein bisschen unangenehm werden. Aber das durch den ganzen Abend. Und am besten ist so, wenn sie dann am Ende ankommen und sagen, oh, war doch ganz schön der Abend. Haben sie toll gemacht. Ja,
genau.
Und du stehst ja, du da schon fast am Heulen, weil du dachtest, so, du hast es total verkackt. Und ja, meine persönliche...
Aber wenigstens hat es dann keiner mitbekommen. Ja.
Aber jeder Desaster. Patient, den ich auf dem Rettungswagen hatte, jeder Patient wirklich, war mir lieber als dieser Abend. Und das will schon was heißen.
Aber die haben wirklich wenigstens bezahlt. Und haben dann
nicht ja, das will ich bezahlt. Hoffen. Ich komme ja gerade erst davon. Ich hoffe, dass da noch Geld fließt. Ich habe schon überlegt, ob ich Schmerzensgeld draufschreibe für das Ganze. Also ich glaube, ich habe das gesamte Album Andrea Berg und Roland Kaiser auf jeden Fall abgespielt. Und Helene Fischer war auch
Roland, dabei. Der Herr Kaiser.
Auf also Roland
geht auch nicht. Schlagern hätte ich jetzt hier die Malle-Musik ausgepackt.
Ja, habe ich auch. Habe ich auch, genau. Ja, ja, genau. Nee, das war zu viel Malle. Es muss der Schlager sein.
Ja. Also wenn da nicht abgeht, wobei so richtig deutsche Schlager, muss ich sagen, die sind wirklich nur schwer zu ertragen. Mm. Also hier Tiamo zum Beispiel.
Ja, Roger Whittaker, genau, ja, habe ich auch gespielt.
Tiamo,
Und der Kontrast war dann, dass der Chef sagte, ja, ja, Schlager und Rockstroh und Stereo Act. Ja, habe ich gesagt, dürfte ich wenigstens noch hier Seed mit Ding spielen? Ich merke schon, auch für eine Schlagerparty bist du auf jeden Fall zu haben. Wir haben ja bestimmt auch wieder einen Schlager-Move in Hamburg oder so, da zerren wir dich dann einfach mit.
Klapse.
Genau.
Ja.
Aber ihr müsst mal erleben, wenn Louis irgendwie da mal in der Klapse oder sowas, der singt aber auch alle mit.
Der Marcel Wilhelm sagte ja, er hätte ja gedacht, ich wäre so ein Sheldon Cooper.
Ja.
Ja. Und dann ist ihm aufgefallen, da meinte er nachdem er in der Klapse war, meinte er, okay, du bist doch eher so ein Lennart.
Er hat wirklich alles mitgesungen. Selbst, also die Kölschen, ja, gut, das verstehe ich ja, ne? Aber du hast ja wirklich alles mitgesungen.
Ja, ich kenne die halt.
Während wir teilweise wie Sheldon Cooper da standen und an unserem Cola-Gemisch trinken.
Wobei die Kölner kennen das eigentlich alle, aber ihr von extern, ihr kennt das natürlich nicht, ne? Weil das
ja doch, wir haben dann so Themenabende, da machen wir das dann einmal. in einem halben Jahr, dass wir mal sowas machen. Aber ihr macht das ja fast jeden Tag da.
Das stimmt.
Aber es ist halt Köln. Köln ist halt Köln.
Ja, Köln ist halt Köln, sagte. Um jetzt die Dr. Miller so mal zu zitieren an der Stelle. Da musste ich jetzt auch gerade denken.
Ja.
Apropos, ich hatte letztens eine sehr interessante Erfahrung, mal so zum Thema, um jetzt auch mal die Feuerwehr so ein bisschen hier zum Thema, oh, wir sind ja ein Team und
Jetzt lästern.
Ja, ich hatte Dienst, kriegen wir einen Einsatz, Türöffnung. Ja, wir uns reingesetzt, Feuerwehr hinterhergefahren, kommen an der Einsatzstelle an, Tür war verschlossen, Person lag hinter der Tür und es war wohl ein geöffnetes Fenster, da war die Drehleiter gerade, versuchte da anzuleitern, wie das halt so ist. Die Reihenfolge ist dann meistens so, 3 Leute stehen an der Tür, versuchen die aufzumachen, der Einsatzleiter steht auf dem Treppenabsatz am höchsten und wir stehen meist dann unten an der Treppe auf dem Zwischenplateau und unterhalten uns mit der Polizei, die noch tiefer steht. So ist das
bei der Tür. Genau, so ist es.
Die Rangfolge,
ne? Ja.
Genau. Und die Polizei hat gar keinen Mundschutz getragen. Wir haben eigentlich alle FFP2-Maske getragen. Nur mein Kollege hatte sich in der Hast einen Mund-Nasenschutz gegriffen. Ja, genau. Und dann wurde es richtig interessant. Auf einmal, ich guckte da so, wartete darauf, dass was passiert, sagt auf einmal von oben der Einsatzleiter zu meinem Kollegen, du hast die falsche Maske an. Ich dachte mir, okay, lustig. Meinte mein Kollege so, ja, kann ich jetzt gerade nicht ändern. Dann meinte er von oben wieder, du hast die falsche Maske an, du hast hier keinen Mund-Nasenschutz zu tragen, sondern eine FFP2-Maske. Da dachte ich mir schon, so was passiert jetzt, mein Kollege gar nicht drauf geantwortet. Dann, du hast jetzt noch Zeit, das zu ändern, du ziehst jetzt sofort eine FFP2-Maske an, das steht so im Einsatzplan. Und dann mein Kollege so, hör mal zu, ich bin hier nicht dein Hi-O-Pi. Und so redest du nicht mit mir. Und dann, du ziehst jetzt eine FFP2-Maske an, ich bin hier der Einsatzleiter. Und dann ist mein Kollege, bevor es eskaliert, tatsächlich dann zum RTW gegangen. Die haben sich angeschrien, wow. Wirklich, im Treppenhaus, ja. Ich fand's voll peinlich. Und dann ist mein Kollege gegangen, hat natürlich FFP2 geholt. Dann kam ihm auf dem Weg die Polizistin entgegen und sagte, was ist denn das für ein lächerlicher Einsatzleiter da bei euch?
Oh.
Und dann sind wir letztlich dann in die Tür, bla 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 bla, haben den Patienten betreut, Feuerwehr ist dann abgerückt. Und ich habe dann später mal so gefragt, so halt mal, was war denn mit dem jetzt gerade los? Und dann sagte der eine nur, ja, hör mal, ich war gerade am Anleitern, ich habe das bis draußen gehört, das Geschrei. Und das musst du dir überlegen, wie unprofessionell ist das? Ja, da liegt ja ein Patient dazwischen. Das heißt, hört dann, wie sich die Feuerwehr mit dem Rettungsdienst draußen über so eine Lappalie am Anschreien ist. Und der Witz war, ich habe ihn dann später auf dem Löschfahrzeug gesehen, hat keine Maske getragen.
Nein.
Was im Einsatzplan ganz klar anders steht.
Oh.
Und ich habe ihn leider dann nicht mehr gesehen, sonst hätte ich ihn mir gepackt. Ich habe mir das jetzt auf jeden Fall fürs nächste Mal gemerkt. Aber ich dachte mir, Leute, wo sind wir hier eigentlich? Also
ja, man kommt auch nicht mal zu einer Einsatznachbesprechung mit dem Artdienst, weil die sind ja dann auch irgendwann weg einfach. Ne? Du kümmerst dich um
Patienten. Er war auch im wahrsten Sinne des Wortes dann weg. Er wurde auch ausgelöst dann. Direkt, morgens um 12.
Okay. Ja, schade eigentlich. Weißt du, sowas sollte man auf jeden Fall nachbesprechen. Also klar, er hatte ja auch recht. Ne? Aber das so durchzusetzen jetzt ist schon peinlich.
Also letztlich muss man sagen, man muss ja so mal sagen, nicht eine Hand leben und leben lassen. Und er hat recht, okay, aber wenn wir so anfangen, dann könnte ich genauso anfangen. Ja. Und ihm jedes Mal, wenn er mir grinsend ohne Mundschutz oder den Mindestabstand, was ja im Einsatzplan auch so steht, wird der Mindestabstand unterschritten. Und den hast du ja beim Vorbeigehen. Eben. Könnte ich ihm auch sagen, muss eine Maske tragen. So, deshalb, ich finde das halt, da wird wieder mit zweierlei Maß gemessen. War irgendwie, keine Ahnung, einfach mal um den Dicksten zu markieren. Das war so mein Eindruck von der ganzen Nummer. Und absolute Frechheit einfach. Und dann sind die, das war das Lustige, den ganzen Tag, wir haben uns ja darüber unterhalten dann so, völlig aufgewühlt waren wir dann da. Und dann den ganzen Tag kamen dann irgendwie da die Feuerwehrleute zu meinem Kollegen, also die anderen, und meinten dann so, ey, ziehst du dir bitte eine Maske an?
es ist wirklich so. So Running Gags, die man auch immer wieder hat und sich gegenseitig ärgert. Ja, das geht bei uns zum Glück. Also wir haben auch die Anweisung, natürlich FFP2 zu tragen und natürlich wird das auch gemacht. Aber wenn da sich mal einer entscheidet, weil Patient zu schwer oder sowas, sagt, ich möchte jetzt mal einen lockeren Mund-Nasenschutz anziehen, wir haben auch einen Test gemacht vorher mit dem, dann sagt da jetzt auch keiner was. Ne? Aber sonst ist es natürlich die Anweisung, es muss auch eingehalten werden.
Aber ich denke mir halt, wenn einen das so vehement stört, dann wäre der korrekte Umgang, dass man nach dem Einsatz hingeht und sagt, hör mal, ich hätte gern, dass du, wenn wir zusammen Einsätze haben, dass du eine FFP2-Maske trägst. Dann denkt man sich im Nachhinein auch, hör, was wollte der denn von mir? Ja, aber macht es dann.
So, genau, und vor allen Dingen nicht vor dem Patienten. Das machen wir ja eben auch nicht, wenn wir jetzt einen Praktikanten Azubi mit haben, dass du ihn da anbrüllst. Es sei denn, er macht wirklich, wirklich, wirklich alles falsch. Na, aber das muss da, die Schwelle muss erstmal überschritten werden. Pfingstwochenende hatten wir auch eine ordentliche Nachtschicht. 9 Einsätze in der Nacht.
Es
zieht wieder ordentlich an. Die Touristen kommen natürlich auch zu uns jetzt. Dementsprechend ist ordentlich zu tun. Eigentlich war es cool. Also wir waren nicht mal fertig. Aber wir hatten dann, glaube ich, zwischen 4 und 6 Uhr so ein paar, so eine Stunde, 2 Stunden Schlaf. Und das hat richtig reingehauen. Wenn du einmal eingeschlafen bist. Und
das ist das Klassische. Mhm. Dieses ab 4 Uhr kann man sich ja eigentlich tatsächlich schon hinlegen, wenn man sich dann, wenn man auf die Wache kommt. Aber wenn du dann schläfst, bis 6.30 Uhr. Also ich war dann noch nie so müde. Ja. Wenn ich dann aufwache, ich komme teilweise gar nicht auf der Wache aus dem Bett.
Ja, also wir waren unterwegs viel in Clubs. Wir hatten tatsächlich auch ein Mädel, da sind wir reingegangen, Namen müssen wir ja nicht nennen, aber wie gesagt, in so einen Club rein, da hieß es eben auch schon mögliche Drogenintox. Und wir hatten einen sehr besonderen Security, der wirklich bemerkt, dass die Situation nicht gut war. Sie war komplett bewusstlos, auch nicht mehr auf Schmerzreiz, alles ansprechbar. Hat ihr nur noch den Kopf überstreckt, damit sie noch halbwegs atmet. Und ja, die hat auch eine 30er Frequenz. Und man wusste nur, dass sie mit Absicht Liquid Ecstasy genommen hat. Das ist übrigens das, was wir volkssprachlich auch die K.O.-Tropfen nennen. Das hat sie mit Absicht genommen und davon wohl ein wenig zu viel. 30er Frequenz, sogar, man möchte meinen, einen AV-Block geschoben, zumindest vom EKG sah es so aus. Und dann steht so der Notarzt, weil es hieß, es sind noch weitere Drogen im Spiel gewesen, es ist Alkohol im Spiel gewesen, also ein schöner Mischintox. Und da überlegt auch ein Notarzt dann schon mittlerweile, gebe ich ihr jetzt noch was, um herzsteigernd zu sein oder nicht? Wie wirkt sich das in Wechselwirkung aus? Und was macht man natürlich? Ja, die Giftzentrale anrufen und da mal mit denen quatschen. Also auch immer ein guter Tipp übrigens, wenn ihr sowas draußen habt, das nutzen wir als Rettungskräfte auch mal, so die Giftinfo.
Und lass mich raten, was sie gesagt haben. Haben sie Kohle?
Ja, war auch mit drin, aber wir haben es letzten Endes erstmal bei Sterofundin belassen, also bei einer Infusion.
Ist sie ansprechbar?
Nee, ist sie gar nicht.
Können sie ihr Kohle geben?
Ja. Und es gibt ja in den Apotheken so ein Ammoniak-Lavendelstäbchen. Weiß ich, ob ihr das auch drauf habt?
Ja, doch, ja, damit die Leute. Ne?
Darf man nicht übertreiben mit, aber wer sowas mal hat, kauft euch das mal, knickt das mal auf und haltet euch mal unter die Nase und dann wisst ihr auch, was ihr meint. Dieses Ding hat sie unter die Nase bekommen für eine halbe Minute, länger sollte man es auch eigentlich nicht machen, und hat nicht einmal gezuckt.
No. Fun Fact, das machen die tatsächlich auch in den Psychiatrien, habe ich schon festgestellt. Wenn die Patienten irgendwie mit dissoziativem Zustand nach dissoziativem Krampfanfall oder sonst irgendwas dahin kommen, dann kriegen die das unter die Nase und dann sind die auf jeden Fall auch wach, kann man
ja,
sagen.
Ja, das funktioniert auch ganz gut. Ja. Ist auf jeden Fall ein sehr beißender Geruch, mit ein bisschen Lavendelaroma dazu.
Ich habe aber das totale Gegenteil jetzt tatsächlich letztens gefunden. Und zwar gibt es so irgendwas mit Menthol, irgendwas, Clips, die kannst du dir in die Nase klemmen und dann riechst du nichts mehr. Mhm. Und dann dachte ich mir jetzt schon in so einem oder anderen Einsatz, hier hätte ich es echt mal gern gehabt.
Haben wir tatsächlich bei uns drauf auf dem RTW. Ja. Wir haben so eine Großpackung zu Corona-Zeiten bekommen, auch für in die Maske und sowas rein. Damit und ist ganz Corona gut. Ich finde es ein bisschen doll nach Menthol riechend. Also manchmal reizt das doch schon ganz schön an die Atemwege. Es macht aber die Nase ordentlich frei.
Ja, das stimmt. Das kann ich mir auch vorstellen.
Super reinklipsen. Nee, ansonsten war das, wie gesagt, also eine Nacht, die man sich abgewöhnen konnte, wenn man jetzt nicht so auf viele Einsätze steht. Es war nur Alkohol. Es war, okay, eine Feuertonne, die da irgendwie gebrannt hat im Garten, wo wir dann irgendwo rausgefahren sind. Aber ansonsten nur Alkohol, Alkoholclubs. Und das 6 Uhr war einfach nur eine Blutdruckstörung. Ja, ich habe seit 12 Stunden Blutdruck gemessen die ganze Zeit. Und jetzt dachte ich mir, jetzt muss mal was passieren. Aber ich wollte jetzt nicht bis 8 Uhr warten, bis der Hausarzt wieder offen hat. Da könnte ich wieder mal ausrasten. Aber
das ist da machst schön. Du nichts. Nee, da machst du nichts. Jetzt, wir hatten letztens jetzt ein Kind, das hatte ein Loch im Herzen und dann jetzt eine Tachykardie von über 200. Würde ich sagen, war auch krass. Aber hat das hämodynamisch vollkommen weggesteckt, saß da ganz ruhig, hat nicht geschrien, kein Nischt. Ja. Haben wir auf die Intensiv gebracht. Ja, aber schon krass. Einfach mal so ein kleines Kiddie da, 2 Jahre alt, mit so einem Bam, 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 Bam. Du hast tatsächlich die
Halsschlagader?
Richtig, voll pochen sehen. Das sah echt krass aus.
Krass, ne? Wenn man da wirklich so drauf guckt, teilweise auch, wenn die Halsvenen gestaut sind, bei den Venen sieht man es eigentlich seltener, aber dann schon mal, wenn das so richtig rumpochert. Oder auch oben auf dem Kopf, auf der Fontanelle bei kleinen Babys, da kann man das auch ab und zu mal pulsieren sehen. Mhm. Na, also könnt ihr mal tasten, wenn ihr mal so ein kleines Neugeborenes doch haben solltet, Schwesterchen, Brüderchen, Cousine oder so, einfach mal hinten am oberen Schädel, jetzt muss man das ja beschreiben im Podcast, ihr seht das ja nicht, ne? Aber so oberer Schädel, hintere Fontanelle, ist also eine weiche Stelle und vorne auch nochmal eine weiche Stelle, da könnt ihr einen Puls tasten. Ne? Also da geht das noch, wächst irgendwann zu.
Bei ganz kleinen
Kindern. Bei ganz kleinen, ja, also ich glaube bis zum 6. Monat und dann ist ja vorbei. Ne? Aber da funktioniert das.
Übrigens habe ich letztens einen TikTok gesehen, wo irgendwie stand, da gibt es jetzt noch keine Studien zu, aber es ist auffallend, dass in Alten- bzw. Pflegeheimen, da bin ich jetzt mal gespannt, was die Alten- und Pflegeheimfraktion dazu sagt, dass dort immer, wenn einer stirbt, noch zwei weitere sterben, also immer drei sterben und dass die davon berichten, dass sie kurz vorher einen schwarzen Mann mit einem Hut sehen würden. Und dann dachte ich mir, aha, was ist das jetzt schon wieder? Quelle, vertrau mir, Bruder. Und dann bin ich auf Kommentare gegangen und dann waren da nur Leute aus Pflege- und Altenheim, die das bestätigt haben. Und da muss ich sagen, da konnte ich eigentlich nicht mehr guten Gewissens einschlafen, weil ich richtig Schiss hatte. Also es ist wohl tatsächlich so, wenn einer geht, nimmt er zwei mit. Das ist wohl so ein Spruch. Und der Spruch geht noch weiter so, einer macht die Tür auf, einer geht mit und ein weiterer macht die Tür wieder zu.
Ja,
okay. Und wohl immer drei. Und auch teilweise, das war ja das Creepyste, teilweise wohl auch in so einem Dreieck räumlich von den Zimmern her. Also.
Oha, Verschwörungstheoretiker sind auf jeden Fall immer gefragt, aber das ist ja mal interessant. Habe ich noch nie gehört.
Also das ein schwarzer Mann. Ja, das, man muss halt sagen, wir kriegen das ja nicht so krass mit, ne? Mhm. Aber das scheint in Pflegealtenheimen echt so das Ding zu sein, dass dann, wenn einer stirbt, dass der dann zwei, irgendwie drei Leute innerhalb kurzer Zeit dann auf einmal sterben, die in einem Bezug zueinander stehen. Finde ich auch echt krass.
Ja, also liebe Pflegerinnen und Pflegerinnen und Pfleger, ihr könnt ja
die
mal.
Die Pflegerinnen und Pflegerinnen,
schreibt das doch mal. Ist das bei euch auch so? Also wir können ja hier gleich mal die Studie unterstützen. Schreibt es uns einfach mal ein. Wäre aber mal wirklich interessant, ob das so ist. Und dann sind wir mal in der nächsten Folge gespannt, wie wir das so auswerten können. Du hast mir letztens einen Bericht geschickt, ich glaube so gestern sogar, Rettungssanitäter vor dem Aus. Es interessiert niemanden, was für ein Mensch du bist. Das wurde von der Taz geschrieben, glaube ich. Oder TZ, was ist das?
Genau, und die Rettungsdienst hat es geteilt.
Ja, genau. Das steht mir auch noch bevor. Ich muss ja leider, weil ich meinen Assistenten ja erst sehr spät
anerkannt bekomme. Ja, erzähl doch erstmal, worum es da geht.
Achso, ja. Ich wollte da so überleiten mit, aber ist egal. Ach so. Okay. Ich muss ja auch die Vollprüfung machen. Ich habe wirklich Bammel genau vor dem, was da eben so geschrieben wird. Also der Herr Förster, ne, wird ja hier auch namentlich genannt, wir packen den Link einfach mal mit in die Shownotes, da könnt ihr mit reinlesen, ist halt seit über 20 Jahren Rettungsassistent und hat 15.000 Einsätze gemacht, hat jetzt hier eben die Prüfung eben abgelegt, diese Ergänzungsprüfung, die man ja machen kann vom Assistenten zum Notfallsanitäter und diese eben jetzt zweimal nicht bestanden und dementsprechend wird er jetzt ja runterdegradiert zum Rettungssanitäter. Allerdings, wenn keine Rettungssanitäterstelle auf der Wache frei ist, dann ja, verlierst du deinen Job und das kann oder ist hier, glaube ich, sogar weiterhin passiert. Schwierige Sache. Und es ist ja auch schwierig, dann noch an die Prüfung zu kommen. Entweder du klagst dich dann übers Verwaltungsgericht nochmal rein oder lässt es dann angucken. Aber auch ich habe zwei Kollegen, die es nicht bestanden haben und die jetzt wirklich vor Gericht kämpfen mit dem Ganzen.
Ja. Er ja auch. Er hat ja auch gesagt, er hatte jetzt Anwaltskosten wohl in Höhe von 3.000 Euro und deshalb macht das jetzt nicht mehr weiter, weil er hat sich auch von zwei Ärzten attestieren lassen, dass der Fehler, den er gemacht hat oder dem jetzt angekreidet wurde, dass der nicht patientenschädigend war und dass es deshalb keinen Grund gegeben hätte, ihn durchfallen zu lassen. Und das wurde aber alles irgendwie, dem wurde alles nicht stattgegeben. Er hat es verloren, deshalb ist er auf den Anwaltskosten dann auch sitzen geblieben. Ja. Und das, worüber sich der Artikel eigentlich beschwert, weil da schrieb dann so ein Medizinstudent schrieb da drunter, ja, was soll ich denn sagen, wenn ich hier durchs M3 falle oder was das, diese letzte Prüfung eben durch Staatsexamen falle, durch die Approbation, dann war mein Studium auch umsonst. Das ist halt so, wo ich mir denke, das kann man nicht vergleichen. Weil wenn du durchs M3 fällst und man jetzt sagt, okay, den wollen wir nicht Arzt werden lassen, dann wird das schon Grund haben. Der Unterschied ist, man muss sich vorstellen, um das zu vergleichen, du warst 20 Jahre lang Arzt, dann gibt es irgendwie eine neue, dann heißt du nicht mehr Unfallchirurg, sondern jetzt plötzlich zum Beispiel, keine Ahnung.
Wieder Assistenzarzt oder so, keine Ahnung, ob das so.
Ich weiß nicht, Unfall,
allgemein
dann hat das jetzt einen neuen krassen Namen auf einmal, ja, ist vielleicht auch ein bisschen umfänglicher, aber letztlich sind es die gleichen Tätigkeiten und die gleichen Patienten mit den gleichen Problemen und dann sagt man einfach, dann bestehst du die Prüfung nicht und dann heißt es einfach, ja, nee, du bist jetzt nicht weiterqualifiziert, du darfst diese neue Bezeichnung nicht tragen und darfst jetzt aber auch nicht mehr Arzt sein, so. Und das finde ich dann wiederum irgendwie krass, dass du 20 Jahre der Gesellschaft gedient hast, ja, ohne dass man dir irgendwelche Patientenfehler oder patientenschädigendes Verhalten nachweisen konnte und dass es dann einfach heißt, nö. Also sind jetzt zweimal durchgefallen, sie sind jetzt kein Notfallsanitäter, die können dann demnächst in den RTW fahren.
Es ist halt so, dass in so einer Prüfung dann immer ja auch ein Fallbeispiel drankommt. Das heißt, ihr habt da tatsächlich eine Mime, jemanden, der einen Symptome vorspielt und ihr müsst ihm nach eben handeln, also alles machen, Monitoring und so weiter, müsst dann auch interpretieren, was das für eine Krankheit sein kann. Und in diesem Fall war es eben der Status Epilepticus, der angeblich hier war und er hat ihn nicht durchbrochen, weil der Herr Förster nämlich gedacht hat, das wäre in eine interzerebrale Raumforderung, also irgendwas, was einblutet ins Gehirn oder eben Raum fordert, ja, was auch immer. Und dieser deswegen den Anfall hatte und diese Mime konnte das wohl nicht richtig spielen. Ja? Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, er hat hier eine interzerebrale Raumforderung vermutet und demnach gehandelt. Da müsste man das gesamte Konzept dieser Prüfung umschmeißen und sagen, gut, interzerebrale Raumforderung, was macht man da, dies, das, jenes, hat er gemacht, eigentlich in Ordnung. Weil so, tut mir leid, aber so arbeiten wir im Rettungsdienst den ganzen Tag. Wir müssen aufgrund von Vorerkrankungen und der ganzen Multimorbidität, die die Kollegen eben, die Patienten eben haben, immer entscheiden, was es sein könnte. Und ich möchte auch meinen, dass wir da oft auch mal falsch liegen, weil wir eben nicht die Materialien dafür haben, nicht die Geräte, die Bildgebung, was auch immer, um etwas sauber zu interpretieren. Deswegen sind es ja auch immer nur Verdachtsdiagnosen, die wir äußern. Und ich kann dann, wenn das wirklich so ist, wie es hier im Artikel steht, nicht verstehen, warum man hier einfach sagt, nö, also er hat das, was die Mime eigentlich vorspielen sollte, nicht interpretiert. Nicht richtig
ja,
interpretiert.
Also letztlich muss man auch sagen, wir kennen jetzt das genaue Beispiel, nicht die genauen Umstände, ja. Wir wissen nicht, wie es jetzt genau war. Also keine Ahnung, ich kann mich nur daran erinnern, ich weiß jetzt nicht, ob das dann auch jetzt auch nicht erlaubt war, aber ich weiß nur, dass wir auch mal bei einer bewusstlosen Person waren, die gekrampft hat die ganze Zeit, weil sie eine Hirnblutung hatte und dort haben wir den Krampf durchbrochen. So, auch wenn wir jetzt nicht wussten, ist es eine Hirnblutung oder ein Status Epilepticus, so, ne? Ich kenne jetzt die genauen Umstände nicht. Ich finde es aber einfach krass, dass gerade in Bezug auf den Fachkräftemangel, dass man es sich wirklich leistet, Leute, die 20 Jahre im Rettungsdienst waren, dass man die da wirklich dann so zweimal durchfallen lässt und dann ist Ende im Gelände. So, ich kann jetzt auch berichten, das ist jetzt auch jüngst passiert. Azubi hat 3 Jahre die Ausbildung zur Notsan gemacht. Und ist jetzt zweimal durchgefallen durch das chirurgische Fallbeispiel. Für den waren jetzt 3 Jahre Ausbildung da quasi umsonst. Man hat 2 Versuche. Und bei ihm war der Fall nämlich so auch ein Problem wohl mit der Mime. Es war ich weiß jetzt nicht genau, was es jetzt war, irgendwie eine Art von Traumasturz, keine Ahnung. Jedenfalls hatte der Patient eine offene Unterschenkelfraktur, hat er alles gemacht. Und dann hat er beim Bodycheck das Becken
gedrückt, ja.
Genau, und da hätte wohl die Mime aufgeschrien. So, und daraufhin hätte er dann eine Beckenschlinge angelegt, was ja richtig ist dann, ja, weil er vermutet hat, okay, dass da jetzt vielleicht eine Beckenfraktur ist, weil die Mime so geschrien hat. Und dadurch kam es zu einer Innenrotation natürlich, wenn du die Beckenschlinge anlegst, der Beine. Und das wäre wohl kontraindiziert dann bei einer Unterschenkelfraktur. Deshalb ist er dann rausgeflogen. Muss man halt auch sagen. Kann man jetzt auch wieder der Mime zu Last legen dann letztlich, dass sie es schlecht gespielt hat. Ja. Ich finde das halt irgendwie sehr, sehr schade. Muss man halt echt sagen.
Will nicht alle Mimen angreifen, aber ich habe das auch oft, ich habe es ja selbst früher auch in Prüfungen gemacht für Assistenten und Sanitäter, also Mime gespielt und natürlich denkt jeder, er macht es richtig und gut, aber das ist einfach so eine Mime zu spielen, das ist nicht einfach so, du musst dich mit den Krankheitsbildern auskennen und auch wissen, wie du auf was reagierst, also wenn die Person dich bei einem Herzinfarkt hinlegt und so weiter, dann müsstest du als Mime schon wissen, okay, das ist schon falsch, ja, wird Oberkörper hochgelagert und dementsprechend die Symptome einfach nachspielen, aber manche machen das gar nicht, die lassen einfach mit sich machen und du musst dann quasi alles aus denen rausfragen, ja, denen aus der Nase ziehen und das nervt richtig, wenn eine Mime das nicht kann, also in dem Fall, wenn das wirklich so sein sollte, ist es halt wirklich doof gelaufen, ne? Und dann weiß ich nicht, also ich weiß so, bei anderen Kollegen, zumindest sagen sie es, war es eben so, dass gesagt wurde, sie hätten keinen Pulsoxy angeschlossen, aber im Protokoll der Prüfung stand nachher ein Pulsoxy-Wert drin, der gemessen wurde von den Kollegen. Das ist auch komisch, ne? Und das sei wohl mehrmals passiert.
Also ich habe auch schon gehört, dass es Berufsgruppen gibt, die berufseigenen Notfallsanitäterschulen, die Ergänzungsprüfungen machen und komischerweise alle bestehen. Mhm. Keine Ahnung. Also letztlich muss man natürlich sagen, man kann auch nicht jeden jetzt bestehen lassen, wenn er nicht geeignet ist. Ich denke mir halt irgendwie, man zeigt ja im Laufe der Ausbildung, ob man jetzt qualifiziert ist, Notfallsanitäter zu sein oder nicht. Und ihm dann aufgrund eines Fallbeispiels beziehungsweise hat er gut jetzt zwei Chancen, dann durchfallen zu lassen, finde ich halt irgendwie schade. Jetzt bei dem Typen, der jetzt letztlich dann auch seine Profession verliert damit, finde ich es halt noch krasser. Ja, hast du 20 Jahre gearbeitet und wer dankt dir? Niemand letztlich. Bist dann einfach nur noch Fahrer und dann ist es einfach doof gelaufen. Also das ist einfach richtig, richtig, richtig unglücklich. Kann man nicht anders sagen.
Ja, also ich hoffe einfach, ich muss ja diese Vollprüfung machen. Das sind 8 bis 10 Prüfungen, schriftlich, mündlich und ja, dann eben praktisch. Habe ich ein bisschen Bammel vor. Einfach auch.
Ach, du machst die Vollprüfung?
Ja, muss ich. Okay. Muss ich machen. Ne? Und das ist so, nochmal so viele Prüfungen auf einmal. Ja, wenn du einen nicht bestehst, bist du raus. Also raus in Form von Rettungssanitäter. Nur ja, dann war es das, ne? Freue ich mich ja, nicht drauf. Ja,
bald die Hand reichen.
Na, aber. Komme ich zu dir. Nee, aber das will ich, also ich werde mich natürlich anstrengen dafür. Es gibt auch Vorbereitungsstunden dafür. Man kann irgendwie bis zu 400 Vorbereitungsstunden darauf machen. Oh, hoffe ich mal, dass sie mich ordentlich triezen, dass das dann bestanden wird.
Ja, aber das sei an der Stelle erwähnt. Sowas ist möglich, soll jetzt keinen abschrecken. Absolut. Aber es ist halt sehr, 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 sehr ärgerlich.
Ne? Ja, und wie immer auch im Schulsystem nicht immer nur objektiv.
Und vor allem muss man halt sagen, also wo ist das Argument, jetzt könnte man ja auch die Frage aufwerfen, dass man als Rettungsassistent überhaupt nicht mehr Fahrzeugführer oder Transportführer sein darf. Hm. Also es gibt jetzt einen neuen Stand der Wissenschaft scheinbar, das ist jetzt dieses neue Berufsbild, aber trotzdem, wieso impliziert das denn, dass es keine Rettungsassistenten mehr geben darf, die dann vielleicht einfach nur keine Medikamente geben dürfen oder so, weil es ist, ist ja jetzt nicht so, als wenn das, was wir die letzten 20 Jahre gemacht hätten, alles komplett falsch gewesen wäre. Ja. Ich finde das find's jetzt einfach schwierig und sehr, sehr schade für den Kollegen, zumal er eben ja auch attestiert wurde von Ärzten, dass er ja wohl ein hochqualifizierter Rettungsassistent sei. Hm. Sehr, 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 sehr ärgerlich. Und es gibt ja nicht wenige Leute, die auch Prüfungsbammel haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und dann hast du das vielleicht geschafft irgendwann, dann wird dir nach 20 Jahren einfach eine neue Berufsqualifikation aufgebrummt, ja, dann kommst du wieder in diesen Prüfungsstress, bist natürlich auch vom Lernen völlig raus, muss man auch mal dazu sagen, mit 20 Jahre später lernst du ja nicht mal wie 20 Jahre vorher und dann heißt es auf einmal, du bist raus, das ist echt, echt krasse Nummer.
Ich werde das mal so machen, ich habe ja auch einen Kollegen da, der an der Rettungsdienstschule arbeitet, der ist bei uns ab und zu mal in der Wache und arbeitet, und der hat auch schon mal gefragt, ob wir mit ihm nicht mal eine Folge machen würden, wo er als Prüfer mal erzählt, wie das von seiner Seite aus ist und was er da teilweise auch so in diesen Prüfungsräumen so erlebt. Nicht nur von den zu Prüfenden, sondern auch von den Prüfern. Das ist wirklich ganz interessant. Ich glaube, das werden wir mal machen, wenn du wieder hier oben bist, weil da hat er schon einige Stories ausgehauen, die man durchaus mal erzählen kann, ohne jemanden da irgendwie zu diffamieren.
Wer das erzählen darf, es gibt ja immer viele Leute, die sich da auf den Schlips getreten fühlen direkt und dann direkt, ja, hat er das überhaupt gedurft? Gab es da überhaupt eine Presseanfrage? Das kennen wir ja alles.
Ja gut, aber dafür sind wir ja bekannt, dass wir Leuten auf den Schlips treten manchmal auch. Nur
richtig, genau.
Ja.
Insbesondere der Soko.
Der Soko auf jeden
Fall. Naja. Ja, ansonsten hab ich ein Hotel gebucht. Oh, und zwar für Wien.
Für Wien?
Und jetzt fragt
was,
man sich,
was machen wir denn
beiden, da? Was machen die beiden in Österreich? War jetzt wahrscheinlich schon wieder ein richtig schlechter Akzent. Jetzt kriege ich wieder Mails. Ich soll nie wieder versuchen, einen österreichischen Akzent nachzumachen.
Es reicht schon aus, der Aachener Akzent hier. Hör auf.
Wir sind zu Besuch bei der Wiener Berufsrettung.
Ja.
Und genau, das wird richtig cool. Wir sind ich habe die Tage gerade nicht parat. Ich glaube, vom 21. bis 30.
Warte, lass mich nachgucken. Ich hole mal ganz kurz den Kalender raus. Ich muss selbst nachgucken. Oh, da steht es. Vom 25. bis zum 30.
Juli.
Juli, genau. Müssen wir noch dazu sagen.
Sind wir in Wien. Mhm. Genau, wir werden da sehr, sehr viel machen. Insbesondere, die haben ja so verschiedene Systeme. Die haben ja so einen Oberarzt, NEF. Dann haben sie den Field Supervisor. Dann haben sie einen ganz normalen RTW. Und ich hatte nämlich jetzt letztens auf der Redmobil, siehst mal, wie gut Connections sind, den ärztlichen Leiter bzw. den Chefarzt der Wiener Berufsrettung getroffen, den Mario Krammel, und meinte dann so, ja, wärst du mal mit Schicht mitzufahren? Und dann meinte er, ja, gar kein Problem.
Ja, warum nicht?
Und wir machen das jetzt so, das wird echt cool. Wir kommen da an, machen dann also unser Ding und am nächsten Tag sind wir dann dort, schauen uns dort alles an und sind dann an dem Tag schon auf dem Oberarzt-NEF, in Anführungsstrichen. Also wenn irgendwas Größeres ist, würden wir mitfahren, uns das mal anschauen. Ja. Und dann wird es quasi so sein, dass am Tag drauf Christian zum Beispiel auf einem Rettungswagen sitzt, mal eine Schicht, ich fahre bei den Field-Supervisern mit, dann tauschen wir das einen Tag zurück Und dann nehmen wir abschließend dazu eine Podcast-Folge auf und werden intensiv darüber berichten.
Ich sehe schon, dass die Leute nur absichtlich da anrufen, um zu hoffen, dass sie im Lotto gewonnen haben und einer von uns drauf ist. Weißt du, die Leute stellen nur so, Leute, wir können das nicht machen. Nicht nochmal. Ich gucke gerade mal.
Ich glaube, so viele österreichische, also wir haben zwar viele Leute in Österreich, aber ob wir jetzt so viele in Wien haben, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, aber es wird auf jeden Fall lustig, mal so einen anderen Rettungsdienst kennenzulernen. Für mich ist das ja nur dann der erste Step in die Welt quasi. Als nächstes schwebt mir schon Amerika vor. Aber
das wäre noch, das hätte nochmal richtig Art. Also wirklich,
nach New York,
ja, auf jeden Fall. Ne, aber ich gucke mal gerade meinen Übersetzer, ob ich hier Österreichisch mit drin habe. Da werden wir mal ein bisschen Sprachbarriere haben. Also die reden ja jetzt auch gut Deutsch, aber wenn du so das eigentlich richtig Niederösterreichische redest, so
Urösterreicher irgendwie. Ja. Also ich glaube auch insbesondere der Innenstadt RTW, dieser zentrale Eins, der fährt ja, glaube ich, nur Touris von A nach B. Also den siehst du ja nur in der Innenstadt. Und da ist ja dann auch dieses riesige Katastrophenschutzkonzept untergebracht. Die haben da ja so einen K-Zug, musst du dir mal anschauen. Einfach
nicht so viel spoilern. Du spoilerst so viel.
Ja, ich hatte nur eine Doku gesehen.
Also nicht nur für die Leute, sondern auch für mich. Ich möchte auch mal ein bisschen überrascht werden, so wie in Dresden.
Dann sage ich nichts.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du da wieder organisiert hast. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Wir nehmen unser Podcast-Zeug alles mit und quatschen dann auch direkt aus Österreich. Sofern die Internet da. Haben die Internet da? Ja. Und werden da auch vielleicht mal einen Livestream machen. Ne? Da zeigen wir euch mal ein bisschen was. Das wird auf jeden Fall spannend und mal auch interessant, auch in anderer Kluft umherzuwedeln, als immer nur in der heimischen. Ja. Mal gucken.
Ach, stimmt. Genau, stimmt. Wir nehmen ja dann, stimmt, wir kriegen da ja Poolwäsche.
Wir kriegen ja Poolwäsche, genau. Für die Poolboys.
Richtig, weil wir so viel im Pool liegen.
Ja. In Österreich. Ja. Aber Amerika, das wäre auch nochmal. Oder London. Oder so. Irgendwie in so die Richtung.
Ich sag mal, London wäre dann natürlich wieder ein nächster Step.
Ja.
Da kann man sich dann zumindest schon mal aufs Englischsprachige vorbereiten. Und von da aus kann man dann natürlich ohne Probleme expandieren.
Niederlande wäre auch mal interessant, aber da würden wir einfach gar nichts mehr verstehen.
Was denn? Wo denn?
In den Niederlande. In den Niederlanden.
Wobei so in der Grenzregion Südlimburg oder so, da sprechen wir auch viel Deutsch.
Da vielleicht auch noch.
Genau, das ist ja an der Grenze zu Aachen.
Ja.
Richtig. Hat der Marc Felsen ja erzählt, als wir da waren, dass er dann mit dem NEF war.
Ja.
In den Niederlanden und da diese Reanimation bestaunt hat.
Mal wieder zurück nach Deutschland zu dir in deine Heimat wieder, wo du bist. Du warst bei einem Streik.
Wo hast du gestreikt?
Was hast du gemacht?
Ich habe keine Plakate hochgehalten.
Ach so.
Ich war dokumentieren quasi. Aha. Quasi gesehen. Und zwar, ich weiß nicht, wer es weiß, seit mehreren Wochen oder ich glaube jetzt über 30 Tagen streiken alle 6 Unikliniken in NRW für bessere Arbeitsbedingungen und für eine Anpassung des Tarifvertrags. Und da war ich dann einfach mal zu Besuch, habe mir den Streikposten angeschaut. Das bedeutet wirklich Streik, dass die mit einer absoluten Minimalbesetzung arbeiten. Die Notaufnahme ist offiziell abgemeldet. Und genau, das bedeutet eigentlich, dass der Rettungsdienst auch primär nicht in die Uniklinik fahren kann. Es sei denn, da ist jetzt wirklich die Kacke
richtig,
am Dampfen.
Richtig böser Streik, also richtig mal so durchgezogen, ja.
So ein richtig, genau. Ich habe mich dann mit dem Dominik unterhalten, der ist da irgendwie bei der Verdi größere Position. Und der sagte zu mir, also ich habe ihm gesagt, ich finde das halt so doof. Also es tut sich jetzt was nach 30 Tagen, weil ihr es durchzieht. Können sie im Rettungsdienst halt nicht machen. So, was hat die Berliner Feuerwehr gemacht? Die haben so eine Fackel angezündet da vom keine Ahnung was, Rathaus, was weiß ich. Ja, hat halt keinen gejuckt. So, weil die läuft ja trotzdem so, ne?
Ja.
Und natürlich ist das mit dem Berufsethos nicht vereinbar, wenn man jetzt für 2 Stunden die Rettungswagen außer Dienst nimmt. Aber eigentlich müsste man es mal machen.
Ja, und was passiert, wenn der Rettungsdienst eben nicht mehr da ist? Ne? Oder zumindest nicht mehr so schnell verfügbar ist, damit die Leute es auch einfach sagen. Ich weiß nicht, ob sie es lernen werden. Man ist ja hier so der Meinung, wir werden die Gesellschaft nicht mehr verändern können. Schade eigentlich, dass das so ist. Aber irgendwie müssen es die Leute ja lernen. Und wie du schon sagtest, sie werden es nicht, solange wir so resilient bleiben. Ne, indem wir alles abfedern, was die Gesellschaft von uns verlangt. Ne, indem wir neu einkaufen, noch mehr Personal einstellen, was wir jetzt schon gar nicht eben nochmal. Ja, das war übrigens Max, den ihr gerade niesen habt. Ich lasse es einfach drinne. Wir schneiden heute mal einfach so gut wie gar nichts.
Genau.
Einfach mal drinne lassen. Und das ärgert mich dann auch immer, aber die Kollegen kommen auch mal, Christian, komm, hör auf zu diskutieren, das verstehen die sowieso nicht, die wollen ins Krankenhaus, nehmen wir sie einfach mit, ist egal. So hatten wir es nämlich letztens auch wieder, irgendwie, wir hatten so eine Kiddie-Party vor der Wache und da waren wir, glaube ich, 3 oder 4 Mal in dieser einen besagten Nacht und der letzte ein, also die ersten 2 waren auch tatsächlich berechtigt, da haben wir gesagt, hey, toll, dass ihr auf eure Freunde aufpasst und das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben gewesen, was sie da gemacht haben, aber der letzte war so, ja, das ist hier unser Kumpel in der Haltestelle, der ist nicht mehr ansprechbar. Und der saß gerade, also aufrecht, der hat nicht irgendwo gehangen. Ich so, hey Leute, der hat die Augen nur zu. Ja, aber der muss jetzt nach Hause. Ja, dann ist er hier in der Haltestelle ja wunderbar. Kann er auf die Bahn warten oder den Bus und dann fährt er nach Hause. Oder ihr bringt ihn vielleicht nach Hause, begleitet ihn. Ja, wir wohnen aber in eine ganz andere Richtung. Ich so, ihr seid ja Kumpels und was erwartet jetzt vom Rettungsdienst? Ja, dass ihr nach Hause fahrt. Ich so, ja, so läuft es aber nicht. Ne? Also entweder ihr ruft jetzt ein Taxi oder...
Da hätte ich jetzt aber schon eingestiegen auf Notrufmissbrauch und ja. Polizei kommen lassen.
Ja. Na, sie hatten es ja erst so, er ist nicht ansprechbar, wo ich dann, ich habe ihn einmal angesprochen und dann, ja, da weiß ich nicht. Ja, hätte man machen können, stimmt. Aber wir sind ja immer so die Netten, das nervt wieder. Ne?
Ja, das ist das Problem und letztlich passiert ja dann auch nichts und man hat ja auch gar keine Lust, dann da Anzeige schreiben und was weiß ich und hin und her. Und
aber das wissen die Leute auch.
Ja, genau, ja. Die wissen ja, es kommt nichts so und das ist halt wirklich, wirklich sehr, sehr nervig. Sehr, sehr nervig.
Genau, einfach. Da kommen wir wieder zu dem Ding, es bringt einfach nichts mehr. Entweder es eskaliert plötzlich gerade mit alkoholisierten Menschen, es eskaliert, du kannst nicht diskutieren, ab 1 Promille bist du nicht mehr richtig konversationsfähig, was das angeht. Und das ist halt, ja, das haben wir dann gemacht. Wir haben mit der Leitstelle telefoniert, haben gesagt, so folgendermaßen
sieht's aus. Ihr habt den auch noch nach Hause
gefahren? Ja, die Leitstelle hat dann auch gesagt, fahrt ihn bitte nach Hause. Ja.
Alter Schwede, ey, wenn sich das rumspricht, dann, boah, Gott.
Ja, ich sag's, wir hatten echt noch gute Laune, deswegen haben wir es auch noch gemacht. Am nächsten Morgen unterkühlt und so weiter, der Rettungsdienst war da und hat ihn einfach sitzen lassen. Ja. Du musst ja immer damit denken, dass du schlechte Publicity
hast. Ja, muss man schlecht in die Notaufnahme fahren, den Guten, damit er sich beim nächsten Mal sagt, boah, gar keinen Bock, schon wieder im Krankenhaus zu sein. Also es ist wirklich...
Aber die Notaufnahmen willst du auch nicht belasten. Da kommt das sind so viele Faktoren, an die du denken sollst, musst, kannst, möchtest, die dich dazu... zu verleiten, diese Entscheidung zu fällen, ihn nach Hause zu fahren. Er ist nicht zur Notaufnahme gewesen, er war nicht komplett alkoholintoxikiert, sodass er irgendwie größeren Schaden noch hätte genommen, außer vielleicht eine Unterkühlung, aber selbst da war es noch recht warm. Ne? So, dann kannst du ihn aber auch nicht sitzen lassen, plumpst da um, haut sich den Kopf auf, heißt es wieder, ja, den haben die dann einfach sitzen lassen, weil es hätte ja sein können, ne? Dass man das schon voraussieht. Naja, also das sind so die Dinge, an die du in jedem Einsatz denken musst.
Also wenn ich an eins nicht denke, ist das die Notaufnahme. Das ist mir so egal, dann sollen die halt einen Patienten, dann sollen die das mit dem klären.
Das ist vielleicht auch also Großstadtrettung und Kleinstadtrettung. Das ist, glaube ich, das ist so der Unterschied. Wir kennen uns hier einfach viel zu gut und leiden
mit. Ja, aber letztlich denke ich mir, dann müssen die halt dem die Leviten lesen. Also das kann nicht sein, dass der Arzt, wenn dann die Leute nach Hause fährt. Ey, ich sage es dir.
Andererseits muss ich auch ganz ehrlich sagen, sage ich denen auch manchmal, also ich kann ihnen gleich sagen, was in der Notaufnahme passieren wird. Folgendes, dies und jenes und nach 2 Stunden sind sie wieder draußen. Und ganz ehrlich, also es gibt ja auch einige, die wegen Alkohol immer wieder anrufen. Und dann sage ich auch, was soll denn in der Notaufnahme? Der wird da hinten irgendwo auf einer Matratze gelegt, liegt einem im Weg auch noch und sowas. Das werde ich nicht tun. Ich werde sie nicht mitnehmen. Ne?
Das habe ich schon alles aufgegeben, muss ich tatsächlich sagen. Ich war früher auch so, früher in meinen jungen, wilden Jahren. Aber ich habe das, glaube ich, schon bei der letzten Folge gesagt, mittlerweile, ich gehe rein. Und eigentlich ist einem direkt klar. Man sagt dann immer, ich sage dann immer nur, sie haben den 112 Notruf gewählt, was ist passiert? Und ein Kollege sagt immer, wo ist der lebensbedrohliche Notfall?
Ja, genau, da kommen wir auch manchmal rein, ja.
Dann fängt das schon an mit, ja, sie hat seit gestern das und das und so, wir sind uns jetzt nicht sicher, ob das nicht das und das sein kann. Sag ich, okay, also um das mal Ganze abzukürzen, sie wollen, dass sie ins Krankenhaus kommen. Ja, das wären schon am liebsten. Alles klar, dann machen wir das.
Alles
nichts
klar,
gemessen, das macht man dann im RTW auf der Fahrt so, weil, ja, wenn du das dann anfängst, habe ich jetzt schon oft genug erzählt, anfängst sie durchzumessen, du merkst dann, okay, die hat nichts und fängst dann an zu erklären, also es kann dies sein, es kann das sein, am besten wäre es so und so.
Ja.
Und am Ende sagen die, ja, aber uns wäre es trotzdem schon am liebsten, wenn das einmal im Krankenhaus abgeklärt würde.
Es ist vollkommen egal, was du da manchmal sagst und wie du die Situation auch versuchst, halt so wie es geht, herunterzuspielen. Sie wollen,
die Transporteure.
Sie haben sich das in den Kopf gesetzt, die muss jetzt dahin. Genauso wie Oma muss jetzt ins Krankenhaus, weil wir sind 3 Tage weg in Urlaub. Ne? Und es könnte es könnte auch ein Meteor einschlagen aufs Haus der Oma. Genau. Deswegen sollten wir jetzt in den Bunker gehen. Also das sind so Sachen, wo ich immer wieder am Kotzen bin. Allerdings hatte ich auch ein Positivbeispiel mit Alkohol jemand hat 3 Kaipis getrunken, saß vor einem Restaurant und war halt blass, kaum ansprechbar. Und den Leuten kam es schon komisch vor, weil sie gesagt haben, so, also der hat wirklich nur in Anführungsstrichen 3 Kaipis getrunken, hat eine ordentliche Statur gehabt und verhält sich komplett entgegen dessen, also er war nicht mehr so betrunken, er war einfach nicht mehr ansprechbar. Ja, der gute Herr hatte tatsächlich einen ordentlichen AV-Block Mobitz 2. Was okay, erst neben dir, für uns war auch erstmal so alkoholisiert, naja, bringen wir ihn erstmal rein. Und auf der Trage fing er auch an, dann immer niedrigere Frequenz zu bekommen. Das kleine EKG hat dann auch schon so gesagt, hier stimmt irgendwas nicht, da haben ein großes geklebt. Und dann war das da zu erkennen. Notarzt hat zugeholt, der auch erstmal so, was wollen wir hier mit Trunkenen? Haben ihm das kurz erklärt, sagt, hat aber Glück gehabt, dass wir dazu, dass die Leute da noch mal angerufen haben.
War da hat aber das halt kleine EKG gesagt, hier stimmt was nicht.
Ja, ich wollte es jetzt
wissen,
mal.
Beim Christian, da reden immer die Gegenstände. Also vorhin hat ihn schon ein MacBook gekratzt und gelückt beziehungsweise und jetzt hat das Vierkanal zu ihm gesprochen und gesagt, plötzlich hat der C3 dann unten so einen Mund bekommen, Mund. Hier stimmt was nicht, Sammy.
Achtung, hier solltest du aufpassen, genau. Obwohl es das tut, es hat ja hinten immer so eine Analyse dran.
Ja, genau, also wir haben nicht die Version gekauft, wo du tatsächlich dann auch eine Verdachtsdiagnose bekommst. Mhm. Wir bekommen nur gesagt, was ist,
ja.
Aber da steht dann nicht Verdacht AV-Block. Nee, da steht dann einfach nur das.
ST-Verlängerung oder irgendwie sowas. Richtig, steht dann drauf. Genau. Ne? Oder, ja, genau. PQ-Verlängerung. Ja, genau, sowas haben wir auch, aber darauf achten wir meistens nicht. Wir gucken selbst auf die Linien.
Der ganzen Perversionen, der das dann gipfelt, ist ja der Kölner Karneval, wo man einfach mal 20 Rettungswagen zusätzlich in Dienst nimmt. Ich kann es ja nicht oft genug erzählen, die nichts anderes machen, außer eine Alkoholleiche nach der anderen ins Krankenhaus zu fahren, wo man sich mal irgendwie drüber im Klaren werden muss, was Brauchtum eigentlich für eine Macht hat. Dass man jetzt einfach sagt, also 20 Rettungswagen, damit könntest du irgendwie eine Stadt von 350.000 Einwohnern rettungsdienstlich voll abdecken. Die werden einfach mal dahingestellt, damit die Leute sich besaufen können, wie sie lustig sind. Also das ist so krass, weil die fahren ja dann keine lebensbedrohlichen Notfälle. Die werden einfach dahingestellt als Alkoholtaxis. Und
war das nicht auch das die Whataboutism-Kampagne bei euch hier so? Von wegen, der Karneval kriegt so und so viele Millionen Euro als Förderung und im Gesundheitswesen betteln wir immer noch danach, ein bisschen Anerkennung in Form von Geld zu bekommen. Ja.
Genau, das, aber ich sag dir, Karneval, also ich feiere gerne Karneval, so Straßenkarneval, aber mit dieser High Society de Karneval, ich sage euch immer, die Anzug tragen und so eine Mütze haben, das sind die gefährlichsten Leute im Karneval. Warum? Das ist für mich, habe ich einfach eine Ablehnung, weil auch nie irgendwie mal ein Danke kommt. Das ist immer selbstverständlich, dass Polizei Hundertschaften aus ganz Deutschland abzieht, dass Ehrenamtler aus ganz Deutschland anreisen, dass man müsste es einfach mal nicht machen. Das wäre eigentlich mal ein Streik wert, dass man sagt, nee, wir besetzen jetzt nicht 20 zusätzliche Rettungswagen, könnt ihr gucken, wie er klarkommt. Und
diesen Fall in kleiner Version hatten wir jetzt in Rostock und zwar in einer unserer Feierhallen. Ich will keinen Namen nennen, aber ein großer Künstler war bei uns und die Produktionsfirma hat einfach mal partout vergessen, die Ehrenamtlichen zu bestellen, also Sanitäter. Ja, und das Konzert war dafür bekannt, dass es da definitiv zu Patienten kommt und dem war auch so. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde vor Konzertbeginn hat man dann die Organisation angerufen und sagt, habt ihr noch Leute, wir bräuchten mal so ein paar hier. Und in dem Fall standen schon irgendwie 5 RTWs vor der Tür, weil da schon einiges los war. Ja, es kamen dann erst 2 Kollegen von uns, von unserer Organisation, die hatten schon 7 Einsätze und dann kamen eben noch weitere Kollegen, aber da war ordentlich was los. Aber da hat man mal gesehen, oh fuck. Was passiert eigentlich, wenn wir keine Ehrenamtlichen mehr da haben oder Leute, die uns helfen?
Da muss man auch sagen, wer hat denn das genehmigt? Jetzt
das
mal ganz ehrlich.
Das ist die gute Frage, große Frage. Ja.
Ich habe ja nun mal auch im Praxissemester in die Einsatzplanung gemacht. Normalerweise ist das so, der Veranstalter schickt der Stadt die Anfrage auf Genehmigung und das Ordnungsamt leitet das dann weiter an alle, die betroffen sein könnten. Hier Wald, den Förster zum Beispiel oder dann die Feuerwehr, damit die Stellung nimmt dazu und die müssen auch schriftlich Stellung dazu beziehen.
Es war halt keine Autoveranstaltung, sondern in einer richtigen Veranstaltungshalle, die dafür gemacht ist. Ich weiß nicht, ob es da eben auch immer Genehmigungspflichten gibt in Form von, ihr müsst dies und jenes stellen. Also ich weiß, dass die Halle dort selbst natürlich die Maßgabe hat, dass hier Sanitäter bestellt werden, aber ob das jetzt alles so geprüft wurde, weil vielleicht die Produktionsfirma so professionell daherkam und gesagt hat, ja.
Doch, aber bei ab 200 Leuten ist das ja, wo du Geld für verlangst, ist es ja dann schon, fällt das ja unter die Veranstaltungsstättenverordnung.
Ja.
Und das kann ich mir echt nicht vorstellen. Da haben wir auf jeden Fall mehrere Stellen
gepennt. Also da wurde wohl ordentlich geschlust und das hat man halt, da hat man auch gleich einen Retourzettel bekommen. Der Oberbürgermeister war übrigens auch da und hat das mitbekommen. Und netterweise, als er das mitbekommen hat, hat er sich auch bei den Kolleginnen und Kollegen dann auch nochmal ganz persönlich bedankt.
No, also, das ist dann Rostock, da kommt der Oberbürgermeister dann
ja,
raus.
Nee, hat der auch der so eine Jacke, so,
wo hinten drauf steht Oberbürgermeister?
Der, ja, so, jeder kennt ihn, der hat so ein Fashion-Bart, da musst du mal gucken, nachher Matzen eingeben. Der ist so. Der kommt auch zu Basketballspielen, setzt sich da auch in die Tribünen rein, nicht die Loge, nein, unten bei den Leuten. Der ist tatsächlich
auf
so,
der Bank.
So, der ist so volksnah, ja.
Im Basketball-Uniform.
Ja, der spielt den Ball selbst noch rein.
Wird eingewechselt,
macht genau. Ein paar Körbe. Genau, klatscht nochmal ab.
Putin.
Macht er alles, genau.
Ja. Aber was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Ist mir schon wieder entfallen, der Gedanke. Nee,
komme nicht mehr drauf.
Ja. Nee, doch, ich habe letztens, und deshalb habe ich das gerade gesagt, mal irgendwann ein Bild gesehen, wo du irgendwie so eine riesige Einsatzstelle warst, immer diese Bilder halt, ne? Du siehst dann irgendwie so eine Straße, viel Feuerwehr und dann immer die ganzen Leute, die da stehen, dann sahst du irgendwie so hinten die Schilder, Einsatzleiter, Polizei, Abschnittsleiter so und so, Abschnittsleiter so und
Zugführer.
So, Zugführer sowieso und dann Bürgermeister. Ja, genau. Das ist der wichtigste Mann hier. Bürgermeister. Das ist
immer gut, wenn die auftauchen, dann muss immer schon mal alles ordentlich aussehen. Und dann,
ich mache mir jetzt ein Schild, deshalb Bewohnerhaus A. Dann kriege ich auch so eine Jacke.
Ja, also das ist schon herrlich. Irgendwie setzt sich bei uns der Bürgermeister auch jetzt gerade sehr in der Rettung ein und forscht da mal so ein bisschen rum, woran es hapert. Bin ich auch mal gespannt.
Ohne Witz. Also ich will mir das ja jetzt hier nicht mir zuschieben, aber ich lese neuerdings in sehr vielen Artikeln, so auch in diesem TZ, folgende Kombination immer, und zwar der Rettungsdienst ist selbst zum Notfall geworden.
Ja.
Oder jetzt letztens die AGBF, die jetzt auch mal entdeckt hat, der Rettungsdienst ist selbst behandlungsbedürftig. Also keiner traut sich tatsächlich diese Phrase, wer rettet den Rettungsdienst, zu verwenden. Alle versuchen dann auch sehr coole Phrasen zu verwenden, aber ich denke mir, das kommt alles aus der gleichen Richtung. Ja. Also ich glaube schon, dass da so eine Welle angestoßen wurde. Es bleibt halt abzuwarten, was letztlich draus entsteht. Ne?
Ich war auch erstaunt. Ich war noch am Samstag beim Tag der offenen Tür unserer Unimedizin. Die haben ja jetzt ein neues universitäres Notfallzentrum, was jetzt am nächsten Donnerstag eröffnet bei uns. Die Kolleginnen und Kollegen haben mich da mal privat durchgeführt. Fand ich echt cool, weil man viel reden konnte auch mal miteinander und auch mal Einblicke bekommen hat, die jetzt die Öffentlichkeit dann noch nicht sehen konnte, weil einiges nicht fertig war. Aber echt spannend. Die haben sich wirklich damit beschäftigt, wie das in den anderen Notaufnahmen so gelaufen ist. Und man hat jetzt hier wirklich Pflegerinnen und Pflegern die Verantwortung für die Einrichtung der UNZ gegeben, also diese zentralen Notaufnahme. Ne? Das heißt, der Stefan Lange, der macht das jetzt gerade, der ist da jahrelang schon Pfleger. Und der ist dafür verantwortlich, dass das Ding ab Donnerstag läuft. Ne? Also nicht irgendjemand, der, ich muss immer ganz böse sagen, der irgendwo im Büro sitzt und sich Gedanken gemacht hat, sondern wirklich Leute aus der Praxis und die haben sich, können sich das da schön einrichten. Da bin ich mal echt gespannt, was da kommt. Also das Konzept gefällt mir. Und was ich auch schön finde, wir haben, den ersten Aufenthaltsraum für den Rettungsdienst in Rostock überhaupt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für uns, so Aufenthaltsräume, Rettungsdienst wird ja gerne mal ausgenutzt, ne? Aber mit Kaffeemaschinen und allem drum und dran, was da so ist.
Also das haben wir ja auch in Merheim, haben wir auch so einen schönen Kaffeeautomat. Aber es ist bewusst eine so enge, es ist eher so eine kleine Küche, dass man nicht auf die Idee kommt, sich da hinzusetzen.
Bei uns auch sonst, recht eng, ja.
Genau, gehen die Status-8-Zeiten ja hier durch die Decke.
Fand ich ganz nett, auf jeden Fall sehr spannend. Mehrere Schockräume, die auch aufgeteilt sind, internistisch, MKG und chirurgisch. Dann gibt es so einen Gemeinschaftsschockraum, wo alles dabei sein kann, ist auch immer in der Mitte. Vorne hast du so die leichte Kost, die leichtverletzten Patienten. Weiter hinten dann eben die Überwachungspflichtigen, die dann auch gleich mit dem Schwesternzimmer verbunden sind, die von da aus dann reingucken können. Also schon interessant durchdacht. Aber sie sagen selbst, mittlerweile, wenn man so bedenkt, dass da jetzt einige Abteilungen mit reingekommen sind, schon fast wieder zu klein für den Ansturm, den wir jetzt Klassiker, so haben.
Alles immer zu klein. Ja. Alles immer zu klein, wenn es fertig ist.
Ja, also die Schockräume manchmal dachte ich auch so, recht klein. Wie gesagt, tolles neues CT, MRT auch mit drin, ein Heli-Landeplatz endlich auch mal auf dem Dach. Bei uns ist es ja so, dass der Heli immer neben der Klinik landet und dann muss ein RTW extra kommen und abgezogen werden, nur um den Patienten 2 Meter rüber zu fahren. Ja. Also kann man gespannt sein, mal gucken, wie es ab Donnerstag dann läuft bei uns.
Was ach, ist da ist es schon eröffnet. Bestimmt erstmal chaotisch.
Na, es ist erstmal ein kalter Tag. Wir haben ja noch diese Heiß-Kalt-Tage. Dementsprechend wird es am Freitag erst richtig losgehen und dann gucken wir mal. Also noch nicht alles richtig fertig. Die Neurologie kommt später erst rein. Und dann gibt es noch die stationären Aufnahmen und so weiter, die sind auch noch nicht ganz fertig, aber da konnten wir auch mal einen Blick reinwerfen. Modern und angenehm, nicht so steril.
Aber das bedeutet, ihr müsst jetzt nicht mehr hin und her fahren, wenn das fertig ist, weil jetzt alles an einem
genau,
Punkt.
Genau, richtig. Wir haben ja sonst das immer so, dass MKG auf der einen Sache ist, internistisch richtig. Dort und so weiter und neurologisch auf einem ganz anderen. Das sind wirklich über 15 bis 20 Kilometer, die wir fahren müssen, um erstmal in der Neurologie anzukommen bei uns. Ist wirklich so.
Ich glaube, das mussten die auch machen, weil es irgendein Gesetz gibt, das vorschreibt, wie eine Notaufnahme, eine interdisziplinäre Notaufnahme, damit die so heißt und gefördert wird und Geld kriegt, wie die aufgebaut sein darf. Die darf zum Beispiel auch nicht, das gibt es auch an einigen Krankenhäusern, dass zum Beispiel die chirurgische Notaufnahme in der ersten Etage ist oder sowas.
Okay.
Man muss dann mit dem Aufzug eine Etage nach oben fahren. Das ist zum Beispiel nicht mehr zulässig im Rahmen dieses Gesetzes. Deshalb werden viele Notaufnahmen umstrukturiert, zusammengefasst, damit die eben weiter in Notaufnahme sein dürfen.
Ja, ist doch super, wenn man sowas dadurch erzwingt, weil das wünschen wir uns ja. Wir haben so oft interdisziplinäre Fälle, wo wir einfach nicht wissen, sollen wir jetzt zuerst hier hinfahren oder dahin fahren. Und teilweise schieben sich die Abteilungen das auch hin und her und sagen, nee, wir sind dafür nicht zuständig. Nee,
sowas passiert
nicht. Und dann hast du nachher die Karte an, ne? Und sollst dann entscheiden. Und generell, egal wie du dich entscheidest, ist es falsch. Dann.
Was ziehe ich an? Die Karte ziehe ich an.
Dann hast du die, ach, keine Ahnung.
Dann ziehe ich die Karte.
Dann ziehe ich den Hut an. Was auch immer.
Wenn ich mein Kartenkostüm angezogen habe, dann guckst du aber.
Oh Mann.
Christian Mansen, der Meister der Phrasen.
Der falschen Sprüche, der was auch immer er gerade raushaut, genau.
Eine Geschichte habe ich tatsächlich noch. Ich habe mir lange überlegt, ob ich sie erzählen soll, weil sie schon sehr persönlich ist. Aber ich dachte mir, vielleicht wird der ein oder andere im Laufe seines Lebens ja mal in eine ähnliche Situation geraten und weiß zumindest, wie man so eine Situation handhaben kann. Denn, ich erzähle das jetzt so anonym wie möglich, es gibt jemanden im näheren Bekanntenkreis, also jetzt zu mir, wo vor ein paar Jahren mal so eine Psychose aufgetreten ist, ja. Also mit Verfolgungswahn und Wahnvorstellungen und das endete letztlich im Kabel durchschneiden. Und dann wurde man, als es dann dekompensiert ist, psychiatrisch vorgestellt, medikamentös eingestellt. Jetzt ist das natürlich so, dass die Medikamente dick machen. Und was macht man dann? Man setzt sie ab. Mhm. Und es hat jetzt so mehrere Anzeichen gegeben in der letzten Zeit. Also ich hatte sehr viel Kontakt zu dieser Person. Sehr viele Anzeichen gegeben, dass wieder ein Rückfall bevorsteht. Also zum Beispiel, dass das Verhalten krass geändert wurde. Also von sehr viel Kontakt auf wenig Kontakt. Von ich fahre immer mit dem Auto überall hin zu, ich gehe auf einmal nur noch zu Fuß. Oder ich fange auf einmal wieder an mit, hör mal, guck mal, hier ist so ein IP-Protokoll, hier sind IP-Adressen, das kann nicht sein, dass die da und da, ich muss die MAC-Adressen ändern. So, also schon immer so, dass man sich denkt, es könnte ja auch irgendwas Wahres dahinter stecken, aber so ganz koscher ist mir das Ganze nicht. Und letztlich hatte ich dann mal gesagt, hör mal, kann ja alles sein, aber wie wäre es denn, wenn du dich mal bei einem Psychotherapeuten oder Psychiater vorstellst, einfach nur um abzuklären, ob das denn nicht zu viel ist gerade alles. Wurde dann abgelehnt damals oder erst gesagt, und das sagt ja der Neudeck bei uns im Podcast, er sagt, es gibt nur eine ganz kurze Phase im Rahmen einer Schizophrenie, ist ja jetzt eine paranoide Schizophrenie, der Einsichtsfähigkeit. Und in dieser Phase der Einsichtsfähigkeit habe ich zu wenig drauf bestanden, dass das wirklich stattfindet. Da hieß es, ja, stimmt, hast du recht. Letztlich wurde es nicht gemacht und jetzt ist diese Phase leider vorbei. Jetzt ist man dann quasi sauer, wenn man darauf hinweist.
Ja.
So, ja, wie kommst du darauf, dass ich jetzt hier was habe? Du bist ja gar kein Fachmann. Und so kam es dann, wie es kommen musste. Auf einmal rief mich eine Bekannte an und sagte, hör mal, ich krieg hier von Personen sowieso komische, die haben 5 Jahre in keinen Kontakt gehabt, sind im Streit auseinandergegangen, hatten 5 Jahre keinen Kontakt, kriegt auf einmal komische Nachrichten. Also irgendwelche Vollmachten geschickt, plötzlich würde ein Rechtsstreit drohen, man weiß überhaupt nicht, worum es geht, alles sehr dubios, merkwürdig, man hat es überhaupt nicht verstanden. Irgendwie dann Tagebucheinträge mit, ich höre auf dem Ohr ein Piepen, das ist Psychoterror, das wird absichtlich gemacht, quasi. Und also schon richtig eindeutig, ne? Und ich habe dann noch einmal angerufen und gesagt, hör mal, ich habe hier gehört, du hast hier, also erstmal auf Anrufe gar nicht reagiert. Erst als ich geschrieben habe, ruf mich mal bitte zurück, wurde reagiert. Und dann habe ich gesagt, hör mal, ich habe den Eindruck, dass du vielleicht wieder so ein bisschen rückfällig geworden bist. Nee, glaube ich jetzt nicht. Ich habe nur Probleme hier mit meinen Linsen. Das drückt mir aufs Ohr. Was eigentlich gar keinen Sinn macht irgendwie.
Ja, das passt ja gar nicht. Ja.
Und jedenfalls sagte ich, na, wie wäre es, wenn du dich dann vielleicht doch mal psychiatrisch vorstellst? Dann hieß es, ja gut, dann sucht mal einen raus, aber nicht hier im Umkreis, die sind hier alle mit vernetzt und bla 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 bla.
Ach so, ja.
Ich dann überlegt, das war natürlich dann jetzt auch prompt wieder übers lange Wochenende, hin und her überlegt, letztlich kriegst du keinen, selbst einen Notfalltermin kriegst du beim Psychiater nicht in unter 14 Tagen. Also ich dann letztlich hier mit der Notaufnahme der Uni Köln gesprochen, ich gesagt, die wohnt hier nicht mal im Ansatz in der Nähe, wohnt in Frankfurt. Wenn ich jetzt sie nach hier hole, also die Person, würdet ihr die dann behandeln? Dann war, hieß es natürlich erstmal, ja, meine ich, dann können wir halt nach Auffindeort gehen. Ja, ja, so können wir das dann machen. Ja, mal gucken. So. Ja. Und ja, letztlich war es dann einen Tag später, war die Situation wieder komplett neu. Also Anrufe gar nicht regiert. Ich habe gesagt, hör mal, wie wäre es, wenn ich dich abhole, so und so und so. Nee, 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 brauche ich alles nicht. Ich muss da mal wegen den Linsen gucken, aber danke, tschüss. Und das war dann auch der letzte Kontakt tatsächlich. Das ist jetzt eine Woche her. Und ich hatte mit dem Mann telefoniert, der ist allerdings gerade nicht in Deutschland, der sagt, das wäre ihm auch schon aufgefallen, die sind im Streit auch auseinander, weil er ist so der Böse in der ganzen Story und er ist quasi der, der ihr was Böses will und diesen Psychoterror macht und der sagte, er hat auch nur festgestellt, dass plötzlich die Rollos runtergegangen sind den ganzen Tag, dass man im Dunkeln Netflix geschaut hat, 40 Zigaretten geraucht hat, keine Empathie mehr hatte, sonst was, also ganz typische Anzeichen und sagte jetzt aber, also er ist ja jetzt quasi da der Böse in der ganzen Story, also er würde das jetzt nur fördern, wenn er jetzt alle Zelte abbricht und runterkommt. Deshalb hatte ich mich dann entschieden, okay, ich fahre einfach nach Frankfurt, tauche da auf, einpacken und dann Richtung zuständiges Krankenhaus. Da habe ich diesen Krisen, da gibt es so ein Notfalltelefon, da angerufen, konntest du dir voll schenken. Also erstmal hatten die genau die gleichen Informationen, die ich durch Google hatte. Ich wollte ja wissen, welches Krankenhaus ist zuständig.
Ja.
Das hatte ich schneller durch Google herausgefunden. Und dann meinten sie, ja, also wenn sie natürlich so eine Psychose hat, also sie können auch ruhig die 112 rufen einfach, die können dann da auch was machen, rufen sie dann einfach die 112. Ich dachte, ja, ganz bestimmt rufe ich nicht die 112, also was sollen die da machen, so, ne? Aber das fand ich ganz interessant, wie dann solche Einsätze zustande kommen, ja, ne?
Es gibt eine Gruppe von Menschen, die in Deutschland niemals die 112 wählen werden und das sind die, die die 112 fahren. Genau. Schön,
ja. Meine so, ja, alles klar, danke, überlege ich mir dann, ob ich die rufe. Ich weiß zwar nicht, was es bringen soll, aber gut. Dann habe ich den Notruf Frankfurt angefragt, der ist ja in Frankfurt, meinte, hör mal, kennst du das und das Krankenhaus, so und so ist die Situation. Der direkt gesagt, ja, komm, gib mir mal die und die Daten, ich rufe da an und sag denen, dass du kommen könntest, dass es sein könnte, dass du kommst. Mhm. Hat es alles abgeklärt. Ich dann letztlich dahin gefahren. Hat mir keiner aufgemacht. Aber das Fenster war offen auf Kipp. Hat mir keiner aufgemacht. Ich geklingelt, angerufen, Nachricht geschrieben. Keiner reagiert in irgendeiner Form. Und sehr, sehr ungewöhnlich, weil wir eigentlich ein super Verhältnis hatten. Also es gäbe eigentlich keine Welt, in der die Tür nicht geöffnet wird. Ich dann für kurze Zeit zu meinen Großeltern gefahren, 2 Stunden, und gesagt, okay, ich komme gleich nochmal wieder. Kann ja sein, dass man um 11 Uhr noch schläft. Ich zurückgekommen, wieder alles geklingelt, gemacht. Wieder keiner geöffnet, aber das Fenster war geschlossen. Was ich jetzt mal so als latenten Hinweis gedeutet habe, okay, ich lebe, aber ich habe kein Interesse auf Interaktion. Und was will man jetzt machen? Es liegt letztlich keine Fremd-, keine Eigengefährdung vor. Das ist jetzt das Traurige an der ganzen Nummer. Man kann sich das jetzt einfach nur erstmal anschauen und hoffen, dass irgendwann nochmal die Einsichtsfähigkeit kommt, weil ich erreiche jetzt hier, ich habe gar keinen Kontakt mehr, wirklich niemand hat irgendwie Kontakt. Der ist komplett abgebrochen, ganz bewusst. Die Nachbarn sichten sie wohl öfter nochmal. Ja, und das ist ja auch das Schöne, egal wen du dann fragst, irgendwie alle ziehen sich dann immer aus der Affäre. Der eine sagt, nee, ich bin ja das Problem, nee, ich fördere das nur, ich kann nicht kommen. Der nächste sagt, nee, ich habe selbst so viel Probleme, nee. Also letztlich bleibt es dann irgendwie wieder am Rettungsdienstler hängen, weil der hat dann die einzige Hands-on-Mentalität und macht einfach mal. Und das ist aber tatsächlich was, das habe ich, glaube ich, auch nur durch den Rettungsdienst. Dieses einfach mal machen und nicht immer dieses, oh, ich habe selbst so viel Stress und so viele Probleme.
Nee, vor allen Dingen wird auch der Rettungsdienst, die 112, gerne mal dafür gerufen, weil sie meinen, also jetzt muss was passieren in dieser Sache und du sollst es rational betrachten und einfach sagen, ja, also hier gibt's, wie du schon sagtest, keine Fremd- und Eigengefährdung. Und dann sind die erst recht sauer, weil dann heißt es ja, ja, der Rettungsdienst hat das gesagt und die wollten auch nicht helfen, jetzt bleibt das alles an mir kleben. Aber die haben auch einfach nur ihren Job gemacht und die Situation so eingeschätzt, dass es hier keinen Grund gibt, jetzt hier eine Tür aufzubrechen, ja, Schaden zu entstehen zu lassen und eine Person hier zwingend aus der Wohnung rauszukriegen, also nach Psych-KG, weil es hier eben keine eigenen Fremdgefährdung gibt. Die Person hat sich einfach nur zurückgezogen und ja,
ist jetzt in der Psychose. Und da denke ich mir dann halt auch immer, das sagt ja auch der Herr Neudeck, dem manch einem ist die Psychose vielleicht auch lieber als das Nichts, was es halt dann auch da noch erstmal gibt. Ne?
Genau.
Und man hat ja so den ganzen Tag zu tun, man hat irgendeinen Auftrag. Es ist traurig natürlich mit anzuschauen. Letztlich muss man schauen, ob es irgendwann eine nächste Eskalation gibt, wo man dann noch mehr intervenieren kann. Aber zum jetzigen Stand kann man einfach nichts tun.
Ja. Ja, sollte man nur merken, dass der Person aufgrund dieses Zustandes schlecht geht und sie kommt nicht mehr selbst raus, wäre der sozialpsychiatrische Dienst eventuell noch die nächste Ansprechpartner.
Richtig,
Stelle,
genau.
Ja, wo man
im
noch ran kann.
Im schlimmsten Fall kannst du beim Amtsgericht eine Betreuung beantragen und dann über die Betreuung festlegen, dass eine medikamentöse Therapie stattfindet.
Ja, ja.
Aber bei psychiatrischen Erkrankungen ist das halt so wie mit einem gebrochenen Bein. Wenn man nicht möchte, dass es behandelt wird, dann wird es nicht behandelt. Und da ist mir aber der Spruch eingefallen, habe ich leider eine Situation nicht dran gedacht, sie sagt ja, wie kommst du auch darauf, dass ich jetzt hier eine Psychose habe, du bist ja kein Fachmann. Und wo ich mir denke, naja gut, wenn jetzt bei jemandem das Bein im rechten Winkel absteht, muss ich auch kein Fachmann sein, um festzustehen, dass das gebrochen ist.
Gebrochen ist, genau. Oder möglicherweise gebrochen ist, ja genau. Ja. Mein Gott, eine Stunde wild umhergelabert, muss man ja mal sagen.
Von allem bis zu allem.
Vom Privat über Nebengewerbe, über Wien, über Einsatzgeschichten, die Hölle unseres Lebens und so weiter. Ihr könnt uns ja mal sagen, ob ihr das gut fandet oder nicht. Dann ziehen wir das ab und zu mal wieder durch, immer so zwischendurch. Haut's auf jeden Fall rein auf info@retterview.de. Und wenn ihr auch mal dazwischen labern wollt, der Anrufbeantworter, der ist immer noch freigeschaltet. 0381 873 98 112. Könnt ihr raufquatschen und vielleicht seid ihr in der nächsten Sendung dann mit drinne.
Und die gesagt haben, ja, ich habe doch letztens drauf gesprochen, haben wir natürlich gehört,
Hat noch nicht reingepasst.
Ja. Aber bald.
Wir entscheiden das immer, wie die DJs immer sagen, wir entscheiden, wann das gespielt wird, ja.
Das ist mein Podcast, ja. Nicht deiner.
musst du mich schon von der Bühne räumen hier, ja.
Genau, okay, mach ich. Wieso war das nicht gemeint?
Ja, genau. Also, wie gesagt, bleibt dran. Jetzt habt ihr vielleicht auch ein bisschen erfahren, warum es mit den Tassen kurz mal so einen Aussetzer gab. Es gab ja so ein paar Nachrichten, wo bleiben die Tassen? Ja, sie sind jetzt unterwegs. Der Max, der hier neben mir sitzt, hat ganz fleißig gedruckt. Gestern wieder. Hat wieder einiges gemacht. Ja, er ist voll dran. Ne? Und die sind nächste Woche auf jeden Fall da. Und wir sind nächste Woche auch wieder da.
Richtig, im Podcast. Ja. Ich habe mich gerade verwundert.
Und Montag auch wieder mit Retterview Shorts. Und es wird eine kleine Überraschung geben. Bleibt also dran, hört sie euch an.
Ich bin schwer gespannt.
Ja, deswegen ich auch. Ist ein schönes Thema auf jeden Fall, was da drin ist. Und vor allen Dingen mit wem. Genau. Oh, zu viel Spoiler. Egal. Ja. Macht's gut, habt eine schöne Woche und Entschuldigung nochmal für die Verspätung heute.
Ne? Bis dann.
Tschüss. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.